Von vollmundigen verbalen Ankündigungen abgesehen, scheint die Politik weder willens noch in der Lage, dringend benötigte Reformen anzuschieben. Dass dieser Befund von 2025 sich nahtlos 2026 fortsetzen wird, davon sind allzu viele überzeugt. Vertrauen in Bundesregierung und Bundestag wird anders buchstabiert. Zu einem Überfluss türmt sich aus Sicht der Parteien noch ein zusätzliches Hindernis auf: die wahlberechtigte Bevölkerung in 5 Bundesländern. Wahljahr 2026. Was steht für Schwarz-Rot auf dem Spiel? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Eva Quadbeck ist bei uns vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND. Das ist ein Zusammenschluss mehrerer Zeitungsverlage. Und Sie sind dort Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros hier in Berlin. Sabine Falk-Barth vom Mitteldeutschen Rundfunk. Sie arbeiten im Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg als Politikredakteurin. Albrecht von Lucke ist Redakteur der Deutschen Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Christoph Schwennecke, T-Online, dort Politikchef und Mitglied der Chefredaktion. Frau Quadbeck, für Sie als Hauptstadtjournalistin, wirft dieser Wahlkampf jetzt, dieser Dauerwahlkampf, kann man ja sagen, bis September, jetzt schon seine Schatten voraus? Und beeinträchtigt er jetzt schon das Handeln der Koalition?
Also ich nehme die Stimmung hier in Berlin so zum Jahresauftakt als gedämpft und besorgt war. Gedämpft, weil man weiß, dass man nicht gut performt hat im vergangenen Jahr, und besorgt eben mit Blick Richtung 2026. Und ja, wenn wir auf die Diskussion Erbschaftssteuer im Moment schauen, dann wirft dieses Wahljahr seine Schatten voraus.
Frau Lucke, wenn man sich das Jahr anschaut, wer steht eigentlich stärker unter Druck? Die Union als Kanzlerpartei oder Parteien? Oder die SPD als Juniorpartner?
Sie stehen alle, beide, massiv unter Druck. Und ich will noch einen dritten hinzufügen, denn der spielt auch eine gewaltige Rolle. Das ist die CSU. Wenn wir zu den 5 Landtagswahlen kommen, dann dürfen wir eine 6. Wahl, nämlich die Kommunalwahl in Bayern, nicht vergessen. Markus Söder will, und das merkt man mit dem heutigen Tage, wo er auch wieder mit gewaltigen Aufschlägen in Erscheinung getreten ist, er will sein schlechtes Ergebnis als CSU-Chef wettmachen. Die SPD hat das riesige Problem, dass sie Profil gewinnen muss, dass sie vor allem mit Blick auf die Wahlen im Westen, in Westdeutschland, überhaupt den Posten halten muss. Rheinland-Pfalz ist der letzte Posten, den sie im Westen hat. Sonst ist sie eine Nordostpartei. Und auch im Osten steht mit der Chance von Frau Schwesig, da Mecklenburg-Vorpommern zu verlieren, wahnsinnig viel auf dem Spiel. Und wenn der Kanzler mit der Union nicht stärker in diesem Jahr ins Ziel kommt, als er reinstartet, dann werden wir am Ende des Jahres eine Kanzlerdiskussion haben. Dann wird die Frage im Raum sein, mit wem tritt die Union beim nächsten Wahlkampf an. Also alle drei, und das ist das Dilemma, sind um Profil bemüht. Und das macht dieses Regieren so ungemein schwierig. Und das, was wir hofften, die Regierung könnte konsolidiert sein, wird durch die Wahlkämpfe völlig unterminiert.
Die Kommunalwahl in Bayern habe ich jetzt glatt unterschlagen. Also wir befinden ja auch am ersten Wahltermin gemeinsam mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März statt, Frau Falk-Barth. Wir starten jetzt in dieses Superwahljahr mit 5 Landtagswahlen, unter anderem im Bundesland, aus dem Sie berichten, mit einer angeschlagenen Bundesregierung, mit Umfragewerten, bei denen Union und AfD bundesweit gleich aufliegen. In den meisten ostdeutschen Bundesländern ist die AfD weit enteilt. Ist das ein Grund zur Beunruhigung?
Also ich denke, es sollte auf jeden Fall Grund sein, dass die Parteien, Sie haben es gerade angesprochen, Herr von Lucke, dass die Parteien jetzt tatsächlich alle Kräfte mobilisieren, eben nicht nur in den Ländern, sondern eben auch aus dem Bund heraus, um in den Ländern die Parteien, insbesondere halt im Osten, zu unterstützen. Und ich kann Ihnen sagen, dass sowohl SPD als auch CDU nicht den allergrößten Rückenwind aus Berlin erwarten. Das wird relativ unverhohlen kommuniziert. Man sagt, man ist auf sich selber gestellt, man muss aus eigener Kraft heraus das reißen können.
Schwennecke, die schwarz-rote Koalition, die ist noch keine 9 Monate im Amt. Und schon glaubt mehr als ein Drittel der Deutschen nach der jüngsten Umfrage, dass sie vorzeitig scheitern wird. Dieser Wert ist in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen. Ist das die schlechte Stimmung insgesamt oder liegt das an den Protagonisten, deren Name hier schon gefallen ist?
Die Protagonisten sind das geringere Problem, würde ich sagen. Ich würde mal behaupten, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil zum Beispiel, und auf die beiden kommt es ja anscheinend an, ein ganz gutes Auskommen miteinander haben. Ich will dieses Wort von den Kräften mobilisieren gerne aufnehmen. Und in den letzten 9 Monaten hat man eben den Eindruck gehabt, dass da schon alle Kräfte mobilisiert wurden, aber sehr oft auch gegeneinander und nicht füreinander. Und wie das Jahr jetzt begonnen hat mit einem Brief des Bundeskanzlers an beide Fraktionen, Wirtschaft zuerst, und wie reagiert wurde seitens der SPD mit einer Erbschaftssteuerreformvorschlag, zu dem man stehen kann, wie man will, aber der sicherlich nicht auf dieses Ziel Wirtschaft zuerst einzahlt, da habe ich so ein bisschen meine Sorgen, ob die Lehren daraus gezogen wurden aus 25 für 26.
So, wenn man sich schon nicht die, auch nur die Butter auf dem Brot gönnt, ist ja die Frage, was ist denn das politische Vakuum, von dem im Moment die größte Gefahr für die Stabilität der Koalition ausgeht?
Naja, wir haben eins nicht hinzugefügt, und das, glaube ich, muss man immer wieder auch vorab feststellen. Es gab nie eine außenpolitisch so dramatische Situation. Und wenn wir uns bewusst machen, dass der Kanzler gesagt hat, ohne Wirtschaftswachstum sind alle Möglichkeiten, die wir haben, auf Sand gebaut, also einer neuen sozialen Offensive, auch ökologischer Politik, also Wachstum, ohne Wachstum ist alles nichts nach dem alten Satz, dann dürfen wir nie vergessen, dass die Wachstumsperspektiven wie noch nie zuvor von drei Staaten abhängig sind, die uns nicht mehr als irgendwie kollegial begegnen, sondern als feindlich in hohem Maße. Das ist eine außenpolitische Situation, die alles überwölbt. Und vor dem Hintergrund ist natürlich die Notwendigkeit eigentlich eines geschlossenen Agierens dieser Regierung umso drängender. Und ich halte das Problem vielleicht, um auch gleich eine Kontroverse ein bisschen aufzumachen, als eines tatsächlich des Gebens und Nehmens. Es müssen beide Seiten in dieser Koalition, SPD wie auch CDU, CSU, die Chance haben, sich zu profilieren. Der Kanzler hat das am Anfang auch erkannt. Er hat gesagt, lasst mir den Lars Klingbeil in Ruhe. Der ist schon schwach genug. Die SPD muss auch eine Chance haben zu wachsen.
Und sensibel ist er auch noch, hat er gesagt.
Sensibel ist er auch noch. So, mag auch alles sein. Aber damit will ich sagen, man kann die Erbschaftssteuer an etlichen Punkten kritisieren. Man muss ein Schonvermögen für Betriebe von 5 Millionen als ziemlich gering ansetzen. Dass das Verunsicherung schafft, ist ganz klar. Es ist auch nicht sehr klug gewesen, dass die Erbschaftssteuer bei der SPD völlig im Unklaren gelassen wurde. Die Höhe ist nicht terminiert. Dass es aber ein veritables Rechtsproblem ist, das wird das Bundesverfassungsgericht am Ende des Jahres zum Ausdruck bringen. Insofern ist es genauso fatal, wie meine ich, dass sofort von vor allem der CSU in aller Brachialität auf diese notwendige Profilierungsebene der SPD draufgehauen wurde, weil die SPD faktisch fast nichts hat zur Profilierung. Ja, gut, das ist das Problem. Und insofern, glaube ich, muss man sehen, dass dieses Problem, wo kann sich die SPD überhaupt noch im Kampf gegen Grüne, Linkspartei und noch AfD behaupten, auch eine gewisse Konzession der Konservativen
braucht. Also da hat ja auch der Söder eine Menge zu verlieren.
Absolut. Bei der Steuer. Aber ich glaube, dass die SPD da auf dem Holzweg ist. Das Verfassungsgerichtsurteil ist noch nicht da. Und sie hat es ja auch nur mit halbem Herzen vorgestellt, dieses Steuerkonzept. Es ist nicht klar, welche Steuersätze kommen, wenn die Freibeträge denn dann ausgereizt sind. Und Lars Klingbeil hat sich nicht hinter dieses Konzept gestellt als Vizekanzler und Finanzminister, sondern er hat es auf der Fraktionsebene belassen. Das heißt, das ist ein komplett halbherziger Vorstoß. Da wäre es klüger gewesen, das Konzept in der Schublade zu lassen und es rauszuholen, wenn das Verfassungsgerichtsurteil da ist. Und wenn Sie nach der Stabilität der Koalition fragen, dann muss man tatsächlich auf die SPD und das Jahr 2026 gucken. Wenn es so kommt, dass die SPD, und danach sieht es im Moment aus, Rheinland-Pfalz nicht halten kann, also der Ministerpräsident kann nicht bleiben. Wahrscheinlich wird die CDU das gewinnen. Es wird zu einer schwarz-roten Koalition kommen. In Sachsen-Anhalt könnte die SPD aus dem Landtag kippen. Sie steht da bei 5%. Und dann ist unklar, ob Manuela Schwesig gegen die wahnsinnig starke AfD in Mecklenburg-Vorpommern das Land halten kann. Und wenn wir dieses Worst-Case-Szenario nehmen, dann stehen wir im Herbst tatsächlich vor der Gefahr, dass die große Koalition, also dass die Koalition in Berlin auseinanderbrechen kann, weil dann die SPD so viel Druck von der eigenen Basis bekommt, nämlich SPD pur zu machen, sich zu profilieren, nicht auf Vorschläge der Union einzugehen, dass diese Koalition total unter Druck kommt.
Wir werden uns auf dieses schon sehr, sehr weit nach vorn geschaut. Also ich würde hier ganz gerne nochmal Ihre Eingangsworte aufgreifen. Sie haben ja nochmal sehr deutlich auf die Wirtschaft abgesetzt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man in den Osten schaut, ist das ein wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir in das Chemiedreieck schauen, nach Leuna, Da sind ja Sachsen und Sachsen-Anhalt davon betroffen. Da gibt es gerade ein ganz, ganz hartes Ringen um Firmen. Sie haben die internationale Situation angesprochen. Dort gibt es eben das US-amerikanische Unternehmen Dow Chemical, das unter Kohl, wir werden uns vielleicht erinnern, wirklich mit unfassbar viel Geld unterstützt wurde, hergeholt wurde. Dow sagt jetzt, wir machen hier zu. Und obwohl Investoren dastehen und einspringen würden, sagt Dow, nein, wir verkaufen nicht. Das heißt also Marktbereinigung, Kahlschlag. Und das sicherlich nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil das sicherlich einer weit gefassten Strategie folgt. Und dann sind natürlich die Ostminister hier sehr, sehr stark engagiert, versuchen hier eben etwas zu reißen, zu retten letzten Endes. Und das ist verdammt schwer. Und wenn sich dann der Kanzler wie gestern Abend in Halle, Halle an der Saale, hinstellt auf dem Empfang der IHK und sagt, wir haben jetzt in Europa beschlossen, zusammen endlich, dass die Industriestrompreise runtergehen können, dann sagt der ostdeutsche Arbeiter im Chemiedreieck, geht es noch? Jetzt erst? Guckt mal auf die Uhr. Und das sind, das ist ja nur ein Beispiel, ne? Das illustriert, was Sie ja gesagt haben. Das ist nur ein Beispiel für eine Ecke, an der es brennt. Und hier gilt es mittlerweile mehr als zu löschen. Man muss wirklich gucken, dass man hier ein ganzes Industriecluster rettet. Denn letzten Endes, der Osten als verlängerte Werkbank, eben auch in der Automobilzulieferindustrie, ist total am Leiden. Ja. Und Leute wie Sven Schulze, wir werden ja auf ihn gleich noch zu sprechen kommen, der designierte Ministerpräsident für Sachsen-Anhalt, bislang Wirtschaftsminister, räufelt sich, ich kann das so salopp sagen, aber das trifft es, glaube ich, räufelt sich quasi auf, um hier diese Fliehkräfte aufzufangen.
Bevor wir ins Detail gehen, noch mal ganz kurz eine Frage an Herrn Schwennicke. Die Koalition hat ja im letzten Jahr, nachdem sie gebildet worden war, unter gewissen Wehen, Geburtswehen, ja eigentlich freie Bahn gehabt bis zum Jahresende. Da gab es keine Wahlen hingekriegt. Die Vermutung liegt ganz nahe, hat sie ziemlich wenig. Ja. Was muss denn jetzt passieren, ausgerechnet in einem Wahljahr, wo ja Wahlen sind und die Baustellen, die jetzt nicht bearbeitet und beendet worden sind, ja immer größer geworden sind?
Naja, Voraussetzung wäre, sich auf einen gemeinsamen Kurs zu verständigen. Ich glaube tatsächlich, Albrecht von Lucke hat zwar zu Recht darauf hingewiesen, dass die allgemeinen Umstände sehr viel schwerer noch geworden sind wirtschaftlich, aber du musst den Laden wieder ans Brummen kriegen. Diese 0,2%, die wir jetzt heute erfreulicherweise in Anführungszeichen zur Kenntnis nehmen durften, Wachstum 2025, reichen natürlich hinten und vorne nicht aus. Und deswegen, das habe ich ja schon zum Ausdruck gebracht, hat es mich etwas gelinde gesagt verwundert, dass die SPD jetzt als erstes mit der Erbschaftssteuer um die Ecke kommt, sich, Entschuldigung, aber quasi den Robin Hood-Hut aufsetzt und Rächer der Enterbten spielt und nicht sagt, wie machen wir diesen Karren wieder flott. Um aber auch da Gerechtigkeit walten zu lassen, die Klausur der CDU, die dann physisch ausfallen musste, witterungsbedingt, aber bei der trotzdem auch ein Papier entstanden ist, die atmet nun auch nicht eine Menge neuer Ideen, wie wirtschaftspolitisch hier wieder was in Gang gebracht werden kann. Das heißt, da fehlt es an der Ecke auch. Wie gesagt, dieser SPD-Vorschlag, der zahlt jetzt nicht ein auf dieses Ziel, würde ich sagen. Bestenfalls ist er da neutral, vielleicht sogar schädlich. Und da fehlt es mir bisher noch, das zu erkennen. Und mein Gott, diese Wahlkämpfe, diese Wahlen, die hast du und die hast du irgendwie immer. Und die Kunst müsste darin bestehen, sich darüber ein Stück weit hinwegzusetzen und zu sagen, wir müssen da jetzt durch. Und wenn unsere Politik dafür sorgt, dass die Wirtschaft wieder flott wird, dann zahlt sich das auch bei diesen Landtagswahlen aus. Sicher nicht bis März, das ist klar, aber vielleicht bis zum Herbst.
Ist das nicht ein bisschen wohlfeil, wenn wir sagen, Wahlkampf ist immer?
Ja.
Wir wissen doch alle, dass die Zwänge dieser Parteien, seien wir mal ehrlich, bilanzieren wir, was ansteht, wir haben es ja auch selber benannt, massiv auf die Landtagswahlen gerichtet sind. Mhm. Deswegen ist dieser Vorwurf auch noch mal deutlich zu sagen, das Bundesverfassungsgericht entscheidet doch. Das entscheidet, wie wir wissen, am Ende des Jahres. Das ist das Problem. Das heißt, warum soll die SPD und übrigens Teile der Union sehen es ganz ähnlich. Es ist die CSU, die sagt, Erbschaftssteuer wollen wir am besten als Ländersache machen. Das ist übrigens auch ein Diskurs, den man durchaus sehr kritisieren könnte. Höre ich nicht so viel Kritik dazu, weil das eine Regionalkampfansage ist. Ja, die Länder buhlen um die am höchsten Erbschaften, denen es am besten geht. Das halte ich für weit, weit verheerender. Die CSU ist frontal dagegen, weil Markus Söder auch seinen Wahlkampf betreibt und mit dollen Forderungen heute aus der Hüfte kam. Die CDU ist in Teilen weit mit größtem Konziliant. Herr Middelburg, der nun wirklich der Experte in der Fraktion ist, der Vize, der sagte, man kann über diese Frage reden. Weil er sieht, und das ist doch das Problem, er sieht, dass die SPD, und das müssen wir doch am heutigen Tage auch sagen, wo die Grundsicherung eingeführt wurde, das alte Bürgergeld abgeschafft, was ich richtig finde, weil es sehr nah an dem Eindruck eines Grundeinkommens liegt, dass die SPD bei allem Willen zur wirtschaftlichen Bekräftigung ist sie mit Blick, Sie haben es ja benannt, Herr Schmennecke, sie ist mit Blick auf die Landtagswahlen einem enormen Druck ausgesetzt. Sie wird mit Wirtschaftspolitik alleine das Rennen nicht machen. Ich bin zwar der Meinung, dass sie auch industriepolitisch stärker Fasson kriegen muss. Das sehe ich auch, gerade im Blick auf den Osten. Aber wenn sie die Gerechtigkeitsfrage nicht irgendwie thematisiert, dann wird sie dem Druck von AfD auf der einen Seite mit rechtspopulistischem Druck, Forderung beispielsweise 70% Rente ohne irgendeine Grundierung und dem Druck von der Linkspartei, dem wird sie kaum was entgegensetzen. Und ich sehe kaum Profilierungsfelder, deswegen habe ich diesen Punkt der Erbschaftssteuer, so unklug er in Teilen ist. Ich würde eben auch sagen, diese 5 Millionen da als Restposten Untergrenze der für kleine Betriebe ist natürlich fatal, weil das ist für kleine Betriebe viel zu wenig. 5 Millionen, da sagen die Bauunternehmen, uns kostet bereits ein Kran 500.000, das ist so schnell dabei, das kann es nicht sein, da hat sich die SPD ins Knie geschossen, aber dass sie versucht, diese Gerechtigkeitskarte an einem berechtigten Punkt, wie bei der Erbschaftssteuer, bei der wir alle wissen, dass wir im Lande eine enorme Unwucht haben, dass sie das in Stellung bringt, halte ich nicht für ein Sakrileg, sondern Ausdruck eher einer Hilflosigkeit, ja, dass sie kaum Profilierungsfelder
hat. Ausdruck der Hilflosigkeit, dass sie auf den Feldern, auf denen sie reüssieren müsste, wo die Probleme tatsächlich pressieren, Gesundheit oder sozialer Wohnungsbau, dass sie da eben nicht liefert. Es gibt ein Bauministerium in SPD-Hand seit der vergangenen Wahlperiode und es geht aber nicht genug voran. Also die Leute finden immer noch keinen bezahlbaren Wohnraum. Und es ist doch allen Beteiligten klar, dass das Thema Erbschaftssteuer erst erledigt werden kann, wenn das Verfassungsgerichtsurteil da ist. Man kann ja jetzt nicht, solange man noch auf dieses Urteil wartet, eine Reform angehen. Und wie gesagt, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass das sehr halbherzig auch vorgetragen ist und damit wird die SPD auch nicht reüssieren. Und die SPD verliert ja auch komplett die Arbeiterschaft im Moment. Und zwar nicht nur in Sachsen-Anhalt, in den Chemiewerken, sondern wenn man nach Baden-Württemberg schaut, da organisiert sich die Arbeiterschaft inzwischen AfD-nah in blauen Listen, beziehungsweise die IG Metall wird dort in Teilen dominiert von AfD-Anhängern. Und das ist das große Problem der SPD. Und früher haben SPD-Politiker immer gesagt, wir sind dafür zuständig, dass im Land die Schornsteine rauchen. Mhm. Und wenn die Schornsteine geraucht haben, dann hat man für den sozialen Ausgleich gesorgt. Und diese Mentalität ist verloren gegangen. Wenn der Merz jetzt einen Brief in der Fraktion schreibt, Economy first, ja, dann sagt die SPD, ja, aber wir müssen auch darauf achten, dass wirklich auch die letzte Arbeitsvorschrift eingehalten wird. Und das kommt nicht so gut an bei den Leuten.
Ich glaube, sie kann diesen Wettbewerb mit der Linkspartei auch nicht gewinnen auf die Art und Weise. Du kannst nicht Regierung und Opposition in einem sein. Und ich finde jetzt vieles offen gestanden sehr fragwürdig, um nicht zu sagen fürchterlich, was sich Frau Reicheneck und Herr van Aken da so einfallen lässt an oppositionellen Ideen und auch an fast Gimmicks. Aber es ist kreativ, es erregt Aufsehen und sie haben natürlich den Vorteil, aus der Opposition heraus das Blaue vom Himmel zu versprechen. Und das kannst du eben in der Regierung nicht. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die SPD sich wirklich mehr als Regierungs-SPD versteht und nicht in erster Linie, dass die Gerechtigkeit jetzt hochhält. Das ist wichtig. Ich will das gar nicht kleinreden, Herr Lucke. Aber ob das jetzt zum Start in dieses Jahr, was wirklich ein entscheidendes Jahr für diese Regierung werden wird, ob sie zerbricht, ist nochmal die andere Frage, weil wohin soll sie denn zerbrechen? Oder was soll dann sein? Aber das halte ich für einen falschen Kurs. Und da gibt es auch nichts zu gewinnen für die SPD in meinen Augen.
Die Frage ist doch bloß, und das ist mein Punkt, erstens den Zweifel der SPD daran, dass sie als die Wirtschaftspartei reüssieren wird, den kann ich ausgesprochen verstehen. Wenn wir ehrlich sind, ist es doch so, dass die Benefits für den Wirtschaftsaufschwung nicht unbedingt primär bei der SPD landen. Das wissen wir doch alle. Das weiß die SPD auch. Und unter dem Druck versucht sie, und wir haben es ja zu Recht benannt, Rheinland-Pfalz wird enorm aussagekräftig für die SPD sein. Wenn das Land verloren geht, sie spielt im ganzen Süden keine Rolle mehr. Das müssen wir uns bewusst machen. In Baden-Württemberg ist die SPD fast eine Splitterpartei. Wir müssen von Bayern nicht reden. Das heißt, wenn Rheinland-Pfalz als der letzte Vorposten im Westen fällt, dann ist sie eine Nordostpartei. Und ich sehe ja die Hilflosigkeit. Ich frage mich auch die ganzen Tage, wo ist Boris Pistorius? Aber auch das ist interessant. Heute kommt er übrigens mit einem großen Aufschlag in der Zeit. Hat er ein großes Papier, aber das werden nur kleine Bruchteile zur Kenntnis nehmen. Was ist der Grund? Warum? Weil er auch genau weiß, auch für die Frage der Friedenspolitik, für eine Verteidigung der Ukraine, die ich völlig richtig finde, wird am Ende die SPD nicht gewählt. Und er ist in der eigenen Partei mit dem Stegner-Flügel, der die Friedensfahne schwebt, weht, weil er weiß, vielleicht kriege ich da oder hofft, ich kriege vielleicht da noch ein paar Wähler wieder von der Linkspartei oder von der AfD rübergezogen, ist er einer völlig zerrissenen Partei ausgesetzt. Das ist das Dilemma der SPD. Und ich glaube, wenn man das nicht sieht, dass die SPD doch mittlerweile nicht mehr irgendwie auf Volksparteiniveau tendiert, sondern Richtung 10%, mal hart gesprochen, wenn man da dieser Partei nicht eine gewisse Luft lässt, dann ist diese Koalition auf Sand gebaut. Und ich glaube, das hat Friedrich Merz am Anfang absolut begriffen. Er ist bloß innenpolitisch gar nicht an der Stelle. Die Diskussionen werden von ganz anderen geführt.
Ja, vielleicht mal ganz kurz noch. SPD, haben wir ja gesagt, in Baden-Württemberg ganz schwach, einstellig. In Sachsen-Anhalt, hatten Sie ja auch schon erwähnt, möglicherweise ganz in der Nähe der gefährlichen 5%-Hürde. Also woran liegt das da eigentlich, dass die SPD, wir kommen gleich mal auf die anderen Parteien, die sich im Umfeld der SPD da auch noch bewegen, also auch die Oppositionsparteien, aber woran liegt das?
Also die Infratest-DiMAP-Umfrage vom September vergangenen Jahres sah die SPD bei 7-8%. Und man kann am Ende konstatieren, also ich glaube, so wie Sie das beschreiben, ist das, glaube ich, dicht an der Realität. Die SPD wird absorbiert an allen Ecken und Enden. Die machen grüne Politik, sie machen zum Teil konservative Politik, sie versuchen sich in der Sozialpolitik den Linken anzunähern. Also sie versuchen im Grunde genommen auf allen Feldern den anderen Parteien nachzueifern. Und das funktioniert natürlich nicht. Und was natürlich auch am Ende auf die, nicht nur auf die SPD, auch auf die anderen Parteien zurückfällt, ist dieses permanente Hin und Her, dieses Hickhack, was eben aus Berlin kommt. Die Wahrnehmung ja schon zuvor in der Ampel, jetzt quasi geht das von vorne wieder los. Also wenn wir jetzt eben mit der Rentenpolitik, wenn wir mit der Erbschaftssteuer um die Ecke kommen. Ganz ehrlich, für den Wahlkampf im Osten, wen interessiert im Osten die Erbschaftssteuer bis auf ein paar Familienunternehmen. Das sind Punkte, mit denen können Sie im Osten nicht wirklich landen. Weil schauen Sie sich mal die Vermögensverteilung an. Da haben Sie nach wie vor die alte DDR und Sie haben die alte Bundesrepublik. Das sind Themen, wo sich der Wähler, der Geneigte fragt, warum jetzt?
Und das man heißt, wünscht die sich SPD eher zäumt also das Pferd am Schwanz auf, mit sich auf dieses Thema konzentriert, auch im Hinblick auf die Landtagswahlen. Wobei es geht ja vor allen Dingen erstmal um die Westbundesländer, Bavü und
in der Tat, aber sie werden letzten Endes werden diese Ergebnisse mal angenommen, selbst die SPD würde es schaffen. Ob das auf den Osten ausstrahlt, wage ich zu bezweifeln.
Ich würde mal ganz gerne auf die Oppositionsparteien im Bundestag gucken, die zwar jetzt im Bundestag nicht gebraucht werden, aber sehr wohl bei der sich anbahnenden politischen Promiskuität in den Bundesländern, die jetzt zur Wahl stehen oder zur Wahl antreten, eine Rolle spielen. Mal ganz kurz vielleicht bei den Grünen bleibend. Die verlieren ja bundesweit an Zustimmung überall. Es steht ihre einzige Staatskanzlei in Stuttgart zur Disposition. Sind die Grünen das größte Opfer der im Land grassierenden Polarisierung?
Also die Grünen haben durch ihre Beteiligung in der Ampelregierung und durch ihre Performance in der Ampelregierung auch noch mal mächtig an Boden verloren. Und das orchestriert von der AfD, die ja die Grünen lange Zeit als den Hauptfeind ausgemacht haben. Und sicherlich gab es auch eine gesellschaftliche Stimmung, die überzogen Vogue war, eine übersteigerte Political Correctness, die eine ganze Weile geherrscht hat. Und jetzt schlägt das Pendel so voll in die andere Richtung. Und die Grünen haben es nicht geschafft, das aufzufangen oder darauf zu reagieren und haben natürlich auch in der Ampelregierung viele offensichtliche Fehler gemacht. Und das sorgt jetzt dafür, dass sie eben so wenig Rückhalt haben und im Grunde genommen nur noch ihre Kernklientel bei ihnen ist. Also diejenigen, die ökologisch aufgestellt sind und die auch heute noch rufen, der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen unserer Zeit. Sie haben ja recht mit dieser Feststellung, aber der Rest der Gesellschaft möchte das nicht mehr hören. Und das ist das Problem der Grünen. Und dann gibt es noch eine sozusagen eine ideologische, eine wirklich auch von rechtspopulistischen Kreisen gespeiste ideologische Gegnerschaft gegen die Grünen, wo man dann auch sagt, ja, Windräder sind des Teufels, ja, wie das auch Trump in Amerika macht. Und all das schlägt bei den Grünen ins Kontor.
Erster Watschenmann ist jetzt wahrscheinlich Cem Özdemir.
Ja, also das wird, glaube ich, sehr schwer für ihn. Meine Prognose wäre eher, er wird es nicht schaffen bei all den persönlichen starken Werten, die er hat. Ich teile das alles, was Sie gesagt haben, aber Frau Quadbeck, aber ich glaube, der Kern ist am Ende ein bisschen sogar banaler. Also Sie stehen ja relativ stabil, finde ich sogar, dafür, dass Sie eigentlich weitgehend von der Bildfläche verschwunden sind bei Ihren 10, 11, 12 Prozent. Die haben sehr, sehr wahrscheinlich das stabilste Fundament aller im Bundestag vertretenen Parteien. Aber die beiden Führungsfiguren, so ehrenwert sie auch beide sind, haben natürlich lang nicht diesen politischen Sexappeal, den die beiden Vorgänger hatten. Und sie dringen einfach nicht in dem Maße durch. Das halte ich für den Hauptgrund, warum die Grünen etwas von der Bildfläche verschwunden sind. Das spielt auch alles eine Rolle, was Sie beschrieben haben. Aber deswegen würde ich auch damit rechnen, dass sich da in nicht allzu ferner Zukunft noch mal personelle Veränderungen bei den Grünen ergeben.
Das wird es nicht ändern. Das wird es nicht fundamental ändern. Wenn ich die Heizfigur sehen würde, die manchmal ja Ricarda Lang zu sein scheint, ist ironisch, dass plötzlich eine Politikerin, die ihre Qualitäten hat, ich halte sie für eine sehr kluge Frau, aber die zurückgetreten ist in einer ziemlich heillosen Lage, plötzlich, weil sie sich ganz anders aufstellt, weil sie frei sprechen kann, plötzlich zu der neuen Überfigur ausgerufen wird, dann ist das nur die Sehnsucht nach Personal in einer Situation, die Grünen eiskalt getroffen hat. Das ist doch der eigentliche Kardinalfehler und das Problem. 2021, erinnern wir uns, das war die Hochzeit der Grünen. Und da standen sie eben nicht bei 12%. Mhm. Da hatten sie die Chance auf die Kanzlerschaft. Mhm. Übrigens fatalerweise, ich finde das nach wie vor ein großes Bedauern, vergeigt nicht unwesentlich durch Frau Baerbock. Mhm. Frau Baerbock hat damals die große Chance, historische Chance der Grünen vergeigt. Und das, glaube ich, ist übrigens bis heute der Rochus, auch der verständliche Rochus von Robert Habeck, weil er sagt, das hätte eine Chance gegeben gegen einen ja nicht überragenden Olaf Scholz. Vielleicht tatsächlich.
Und er hatte ihr den Vortritt gelassen.
Wir wussten doch, was die Grüne Partei tickt. So, wenn die Frau dann sagt, sie will, dann will sie. Und dann macht sie es. So war es. Und es war übrigens auch eine große Begeisterung, ein Überschuss, dass hier eine engagierte, übrigens auch kluge, sie ist ja nicht, war ja beschlagen in ihren, aber sie wollte es machen unbedingt. Und das hat die Grünen aus dem Rennen geschossen. Ich will auch daran erinnern, das war das Jahr, an dem ein Markus Söder jede Biene küsste, die er begegnete. Bäume. Oder Bäume umarmte, bevor die Bäume nicht auf den Bäumen waren. Das heißt, das war eine Situation, die eine Option auf Zukunftstauglichkeit hatte und die Möglichkeit bot, wirklich die Frage des Ökologischen im Zuge von Fridays for Future zu dem Thema zu machen. Wir sind in einer brutal anderen Zeit. Mhm. Die Leute wissen, dass in der geopolitischen Lage, wo wir uns behaupten müssen gegenüber Russland sowieso in aller Brutalität und uns nicht mehr des Freundes USA sicher sind, der uns um Grönland streitet und die Chinesen uns die seltenen Erden vorenthalten, tritt die Frage des Ökologischen fatal ins Hintertreffen. Und ich will den Grünen sogar noch eines sehr zugutehalten. Die Grünen sind in der Verteidigung der Ukraine. Auch das ist nichts, was ihnen nur weder zutreibt, sind die treuesten an der Seite der CDU-CSU. Das heißt, ihre alte Friedensfraktion ist längst in die populistischen Arme der Linkspartei übergelaufen. Das ist BSW, das Dilemma. Das AfD, alle drei Parteien. Das heißt, die Grünen haben ein ungeheures Problem und sie können meinem Eindruck nach nie wieder, das ist jedenfalls für die nächsten Jahre, wann soll die ökologische Frage so hochschießen? Ich hoffe es ja fast, dass sie wieder, aber ich befürchte, dass die Grünen es nicht schaffen werden, noch einmal so eine Chance, historische Chance zu bekommen.
Also wenn Sie jetzt sagen, in die Arme der populistischen Linkspartei, Frau Falk-Bartz, es ist ja auffällig, die Linke hat ganz schön zugelegt. Sie sind in Umfragen bundesweit sogar noch über ihrem großen Bundestag oder guten Bundestagswahlergebnis im Moment. Wie ist eigentlich die Linke im Osten gerade aufgestellt? Man sagt ja im urbanen Bereich, viele junge Leute wählen die Partei Die Linke, Heidi Reicheneck ist da sozusagen das Gestirn am Firmament. Wie sieht es eigentlich mit der klassischen Klientel der Partei Die Linke aus? Gibt es die noch in großem Maße, also zum Beispiel in Sachsen-Anhalt? Also
man kann es ganz platt sagen, sie stirbt weg. So langsam, aber sicher. Bisher war es ja so, dass die Linke tatsächlich eben durch ältere Mitglieder geprägt war, die eben noch aus der PDS-SED stammten. Aber das hat sich mit den Jahren tatsächlich gewandelt. Und es hat, das muss man einfach sagen, durch die Bundespolitik, durch die neuen Figuren an der Bundesspitze, hat es einfach einen enormen Sturm sozusagen gegeben, ne? Dass also selbst junge Menschen, Menschen zu den Silberlocken reisen. Also diese Veranstaltungen waren tatsächlich voll. Wir konnten das beobachten. Also da kommt tatsächlich der Rückenwind weniger aus der Programmatik, sondern eher durch die Personen an der Bundesspitze. Also insofern trifft also hier das gleiche umgekehrt proportional zu den Grünen zu. Also dass man hier durchaus auch im Osten profitiert davon. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auf Sachsen-Anhalt schaue, gibt es da also auch profilierte, engagierte, taktisch auch nicht unkluge Politikerinnen und Politiker an der Spitze, Eva von Angern. Das ist eine kluge Frau, die sich für soziale Belange extrem stark einsetzt. Aber der maßgebliche Rückenwind kommt dann
jetzt ist der Begriff linkspopulistisch schon gefallen, Frau Quadbeck. Würden Sie denn sagen, dass die Linke auch populistisch ist? Sind dieser von Populismus und Polarisierung geprägten Gesellschaft so eine Art linkspopulistische Antwort entwickelt hat?
Auf jeden Fall, ganz anders als die AfD. Die Linke ist keine autoritäre Partei, so wie die AfD in ihrer Struktur. Und sie wird ja auch zu Recht nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, anders als die AfD. Aber das Wort Populismus und Linkspopulismus passt auf jeden Fall. Sobald eben die Sozialdemokraten und die Grünen sozialpolitisch eine Festlegung haben, setzt die Linkspartei einfach noch einen obendrauf. Und auch schon seit Jahren. Das hat angefangen bei Gysi, der aus meiner Sicht auch linkspopulistisch immer sehr gut die Klaviatur spielen konnte. Wenn ich ihm dann zugehört habe, wie er den Unterschied zwischen den ostdeutschen und den westdeutschen Renten erklärt hat, was ja inzwischen zusammengeführt ist, da hat er immer so viel weggelassen, dass das so aussah, als würden die Ostdeutschen ausgebeutet. Und das stimmte eben damals so nicht. Es war immer nur die halbe Wahrheit. Und auch wenn man Frau Reichenegg jetzt zuhört in ihrer durchaus erfrischenden Art, aber natürlich ist das, was dann dahinter steht, sehr viel Kader und Linkspopulismus.
Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung AfD. Das ist, glaube ich, das wichtigste Thema auch im Zusammenhang mit dieser Sendung. Gehen da über eine Brücke, die sich BSW nennt. Ist denn das BSW das Bündnis Sahra Wagenknecht? Das ist ja pro Putin ist, eine gewisse soziale, aber gleichzeitig auch in der Migrationspolitik unionsnahe Politik betreibt. Ist denn dieses Bündnis Sahra Wagenknecht eher ein Destabilisierungsfaktor im Land? Auch wenn man daran denkt, dass, glaube ich, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern ja auf jeden Fall über 5% liegt.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat sich erledigt. Wir müssen, glaube ich.
Aber vielleicht nicht in Ostdeutschland.
Also ich würde sagen, auf mittlere Sicht auch da. Und ich gestehe eine gewisse Genugtuung dabei, weil besonders schlimm ist Populismus in meinen Augen dann, wenn er nicht mal irgendeine in sich schlüssige ideologische Grundierung hat. Das würde ich der Linkspartei immer zugestehen. Wenn ich aber mir nur alles Mögliche zusammenklaube, was irgendwie gut ankommen kann, und das sehe ich als Grundmuster sowohl beim BSW als auch bei der AfD, dann ist das Populismus fürchterlichster Art. Und beim BSW kommt nun tatsächlich noch dazu, dass es eigentlich eine Ein-Frau-Bewegung war. Deswegen heißt es ja auch so. Und diese Frau, also Frau Wagenknecht, mit ihrer Art, ihre ganze Parteigliederung oder große Teile ihrer Parteigliederung gegen sie aufgebracht hat, bis hin jetzt zu Leuten in der brandenburgischen Regierung, die ausgetreten sind. Und deswegen glaube ich, wird eine Reanimierung dieser Partei nicht mehr möglich sein. Sie hat ja jetzt gesagt, sie zieht sich da zurück und macht jetzt ein Grundsatzprogramm oder Grundwerte. Ich glaube, das wird nicht mehr nötig sein.
Es gibt einen einzigen absolut gravierenden Destabilisierungsfaktor. Ich würde bei allem Christoph Schwennicke dazu stimmen, aber einen Destabilisierungsfaktor gibt es nach wie vor. Das ist die große Frage, ob die Klage des BSW beim Bundesverfassungsgericht Erfolg hat.
Ja.
Und das muss man, das ist keine unerhebliche Frage.
Ja, nein, das betrifft aber den Bundestag.
Das betrifft den Bundestag, weil es bedeuten würde, wenn die Klage durchkommt, sie Erfolg hätte, dann wäre Frau Wagenknecht schlagartig Fraktionsvorsitzende im Bundestag.
Moment, die Wahl müsste neu ausgezählt werden. Und wir wissen nicht, ob, wenn die Wahl neu ausgezählt wird, sie tatsächlich in den Bundestag reingeht.
Naja, wenn sie eben Erfolg hat. Davon gehe ich jetzt unterstellt man,
es hätte. Dann muss die Bundestagswahl neu ausgezählt werden.
Das ist
und
ja
wir wissen ja nicht, wie die Neuauszählung ausgeht.
Frau Wette, sie haben ja völlig recht. Ja. Aber die Möglichkeit, dass das Verfassungsgericht anders, und das muss man leider benennen, ich sage es dir bewusst, ich habe keine sonderlichen Sympathien für das BSW, weil ich das ganz genauso als eine Gruppierung ansehe, die sich in einer Weise, in infamer Weise, darum ist auch wirklich ein großer Unterschied zur Linkspartei, populistisch gegen jegliche Unterstützung der Ukraine in einer Putin etc. so nah bei der AfD aufgestellt hat, dass das indiskutabel ist. Aber ein Problem besteht weiterhin, wenn ein Bundestag bei der Möglichkeit, die leider im Raum ist, dass das BSW Stimmen nicht bekommen haben könnte bei der Auszählung, ein Bundestag als gegnerische Parteien darüber entscheidet, nach einem Jahr es liegen geblieben ist und jetzt das Verfassungsgericht in Kürze möglicherweise entscheidet und sagt, es kommt zur Auszählung. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Es gab bisher wenige Auszählungen und bei dem sind schon erstaunlich viele Stimmen zusammengekommen. Das muss man leider sagen. Andernfalls bin ich tatsächlich der Meinung, und das ist doch die Ironie, das BSW ist gewaltig gescheitert bei seinem Anspruch. Denn das war der große Anspruch von Wagenknecht. Auch wir nehmen der AfD auch Stimmen ab. Das Gegenteil ist passiert. Sie ist so nach AfD-Nähe gerückt, dass sie die Linkspartei revitalisiert hat. Und das ist die Ironie. Das BSW hat eigentlich keinen Platz mehr zwischen einer erstarkten AfD, die die gleiche putinare Rolle spielt, und einer Linkspartei, die plötzlich wieder viel, und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Problem gegenüber der alten Linkspartei, viel mehr Appeal hat plötzlich als dieses alte, zerrissene, nostalgische SED-Lager mit einer Ikone Wagenknecht in ganz merkwürdiger Weise unter den Queeren. Jetzt ist diese Linkspartei plötzlich wirklich mit einem Befehl für junge Linke, weil es ja interessanterweise nicht nur populistisch ist auf der Friedensebene, sondern wirklich Themen auch benennt, die den Jungen auf der Seele brennen. Billige Mieten, die Frage, die soziale Frage auch für Jüngere. Das heißt, das ist die Flanke, die Linkspartei plötzlich aufgemacht hat. Und damit ist sie übrigens eine viel größere Gefahr für die SPD und auch für die Grünen, die plötzlich einen Attraktor haben für junge, auch Aufgeweckte, die Linkspartei jetzt stellt.
Jetzt fehlt, wie gesagt, eine Partei noch, mit der wir uns für den Rest der Sendung beschäftigen wollen, die AfD. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegt sie in den Umfragen so ungefähr bei 40%. Was ist denn oder was passiert da eigentlich politisch, wenn sie, nicht nur wenn sie die stärkste Partei hat, Sie können ja gleich antworten, auch unter Einschluss des Worst-Case-Szenarios der anderen Parteien, dass in Sachsen-Anhalt, wenn kleinere Parteien rausfallen, FDP, Grüne, SPD möglicherweise sogar die absolute Mehrheit bekommt. Was bedeutet das? Was passiert dann?
Also aktuell gehen die Parteien davon aus, also wenn die regierungsstärkste, also die stärkste Partei in der regierenden Koalition, die CDU, eben auf die Szenarien schaut, dann sagt sie definitiv, sie will eigentlich keine Minderheitsregierung. Das sagt sie klipp und klar. Das sehen Sie jetzt gerade in Sachsen. Das kostet die CDU richtig programmatisch, aber tatsächlich auch monetär, weil man sich dulden lässt durch die Grünen. Das lässt man sich von den Grünen auch teuer bezahlen. Und mit Blick auf Sachsen-Anhalt, wenn tatsächlich dieser Fall eintritt, dass die AfD die stärkste Kraft wird und eben die FDP kommt definitiv nicht rein, da müssen wir nicht drüber reden. Die Grünen werden das auch nicht schaffen. Die SPD eben so schwach bleibt, wie sie jetzt ist, dann sieht das wirklich schlecht aus, weil dann eben nur noch BSW und die Linke da wären. Und dann gibt es den Unvereinbarkeitsbeschluss, auf dem die CDU ja auch beharrt. Es gibt letzten Endes dann eigentlich keine Möglichkeit einer Koalition. Dann wären wir bei einer Minderheitsregierung. Und da ist der Sachsen-Anhalt drin gestellt. Also wer sich erinnert, unter Reinhard Höppner gab es ja sogar zwei Legislaturen, geduldet durch die damalige PDS-Linkspartei. Das hat man schon mal durch. Und interessanterweise im letzten Sachsen-Anhalt-Monitor wurde die Bevölkerung auch danach befragt, wie stehen sie zu einer eventuellen Minderheitsregierung. Und es ist quasi Hälfte-Hälfte. Es gibt einen Teil, der das nicht gut findet, eher ablehnt. Es gibt einen anderen Teil, der das durchaus mittragen würde. Die Frage ist halt nur, welche Minderheitsregierung trage ich dann? Die der AfD oder die der CDU? Und wenn Sie sich mit den Vertretern der Parteien, die jetzt in der Deutschland-Koalition vertreten sind, unterhalten, man geht davon aus, dass man vielleicht noch 3-5% ungefähr da drauflegen kann, das, was die Umfragen bislang ergeben haben. Und man hofft sehr darauf, dass es quasi wie bei der letzten Wahl ist, dass es eben nicht ganz nach oben ausschlägt für die AfD. Die lag ja vor der Wahl 21 auch deutlich über dem, was sie nachher an Ergebnis erzielt hat.
Ist denn jetzt der mögliche Nachfolger, das heißt nicht der mögliche, sondern jetzt der Nachfolger von im Amt des Ministerpräsidenten Sven Schulze, ist der vielleicht, das habe ich heute irgendwo gelesen, möglicherweise zu spät in dieses Amt gekommen, hat der bisherige Amtsinhaber Rainer Haselhoff den Posten zu spät geräumt?
Sie haben beide Fraktionen. Die einen sagen, das ist zu spät. Die anderen sagen, wir hätten mit Haselhoff vielleicht auch ganz gerne weitergemacht. Ich würde sagen, nach meiner Einschätzung, lieber spät als nie. Sven Schulze ist jemand, der sehr engagiert ist, der als Wirtschaftsminister sich wirklich im Moment aufräufelt. Ich habe das bereits vorhin erwähnt. Ich glaube, wenn der sich jetzt in der Staatskanzlei einarbeitet, mit dem Amtsbonus im Rücken, wäre es nicht unrealistisch, dass die CDU zulegen kann, ihre letzten 27% bei den Umfragen, die sie erreicht hat, also noch mal deutlich aufstockt. Ich traue ihm das zu. Aber dass die CDU die AfD überholt, das glaube ich nicht.
Heißt das also jetzt, dass quasi für die ostdeutschen Bundesländer in Zukunft sich deren politische Strategie nach Wahlen, wenn eine neue Regierung gebildet wird, wenn sich das Parlament konstituiert hat, eigentlich nur noch in sogenannten AfD-Verhinderungskoalitionen zeigt, sei es jetzt eine formelle Koalition, sei es eine Minderheitsregierung, sei es ein augenzwinkerndes Bündnis. Ist das die Zukunft zunächst mal der ostdeutschen Bundesländer?
Das kann durchaus so sein und das ist ja auch jetzt schon der Fall. Also wenn man nach Sachsen schaut und auch wenn man nach Brandenburg schaut, wo die Koalition ja jetzt krachend gescheitert ist, und das BSW eben als nicht professionelle Regierungspartei durch einen internen Streit diese Implosion der Regierung herbeigeführt hat. Und ja, das sehe ich auf jeden Fall, sowohl für Sachsen-Anhalt wie auch für Mecklenburg-Vorpommern auf die Länder zukommen, dass die Parteien, die etablierten Parteien versuchen werden, die AfD von der Regierung fernzuhalten. Sollte es irgendwo eine absolute Mehrheit geben, dann wird das natürlich
die Frage beantwortet.
Dann wird das nicht mehr der Fall sein und dann wird sich sehr viel in diesem Land ändern. Also dann würde sich wahnsinnig viel ändern, angefangen von dem Umgang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Bildungspolitik, über Migrationspolitik. Und es ist aus meiner Sicht jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten Aufgabe der anderen, diese Szenarien mal zu beschreiben. Also nicht nur immer so theoretisch zu sagen, wir müssen die AfD verhindern und wir brauchen eine Brandmauer, sondern wirklich einfach klar die Szenarien zu entwerfen. Auch von uns Medien ist das die Aufgabe. Was passiert eigentlich, wenn die wirklich Macht erlangen?
Bei dieser AfD-Verhinderungskoalition oder Koalition nennen, kann man da sagen, da wächst zusammen, was nicht zusammengehört?
Ja, auf eine Art haben wir das auch im Bund. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass diese große Koalition jetzt nicht so richtig gut zusammenpasst. Und ich glaube, dieses erste knappe Jahr hat das auch schon erwiesen. Das ist auch nicht vergleichbar mit der großen Koalition unter Angela Merkel, weil es einerseits eine andere Union war und andererseits auch noch eine andere SPD. Ich gehe jetzt mal ein Wagnis ein und stelle mal eine steile Hypothese auf. Es gibt auch ein paar Indizien dafür und wir reden ja jetzt von Wahlen dann im Herbst. Ein paar Monate sind ja noch hin bis dahin. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die AfD vielleicht ihren Zenit im Moment auch erreicht hat. Warum? Weil sie, und da das stelle ich mit einer gewissen Freude auch fest, muss ich sagen, weil sie erstmals sich in ihren eigenen Widersprüchen verheddert. Bislang hat es eigentlich gereicht zu sagen, es ist alles ganz schlimm mit der Migration und überhaupt. Und dann war alles in Ordnung bei der AfD. Die Leute sind ihr zugelaufen und eine schlechte Performance einer Regierung tut ein Übriges. Migration ist kein wirkliches Thema mehr, also nicht mehr jedenfalls so präsent. Und jetzt kommen die eigenen Widersprüche. Das haben Sie bei dem Wehrdienst und der Wehrpflichtdebatte schon gesehen. Das ging kreuz und quer. Ost und West, es war hinten und vorne nicht konsistent, was die AfD für Positionen da vertreten hat. Jetzt das Gleiche zu Trump, Grönland, Venezuela. Also sie kommen in schwere Wasser, die sie selber hergestellt haben, durch den Populismus, durch das schnelle Greifen nach Themen, die sich angeboten haben. Und für meine Begriffe verheddern sie sich zunehmend in den Widersprüchen, die sich daraus ableiten. Daraus leite ich eine gewisse Hoffnung ab, dass sich da eine Normalisierung einstellt und dass deswegen vielleicht auch diese 25%, bei der Sie jetzt stehen, nicht so bleiben müssen. Weil wenn jemand ein bisschen zuhört und ein bisschen politisch interessiert ist, müsste er oder sie das merken, dass das nicht stimmig ist, was da angeboten
ist. Das hatte man schon.
40 Sekunden,
ich weiß, leider nur noch. Das hat man lange schon merken können. Ich höre die Botschaft gern, lieber Christoph Schwennecke, allein mir fehlt ein wenig der Glaube und der Glaube fehlt mir deshalb, weil ein erheblicher Teil leider aufgrund auch der schlechten Performance der anderen Parteien dieser AfD weiterwählen wird. Und ich befürchte, dass die Widersprüche, die Leute sich zum Teil gar nicht bewusst machen, dass die weiter viele nicht von der Wahl abhalten. Insofern die These, ich habe es gelesen, erst das BSW im Niedergang, jetzt kommt gleich der zweite Populismus ans Ende. Naja, ich würde es mir ja wünschen, was die AfD anbelangt. Ich sehe es nicht und ich befürchte, wir werden ein bisschen unser blaues Wunder erleben und wir werden mit Blick auf Sachsen-Anhalt uns noch ganz schön fragen müssen, wie dann wirklich weiter regiert wird. Das ist schon die Befürchtung, die ich habe. Denn das muss man sagen, Haseloff hat es vergeigt. Hätte er viel früher gesagt, ich mache den Übergang und nicht sogar behauptet, wir haben es gar nicht nötig, um jetzt, wo die Torschusspanik kommt, sagt, jetzt machen wir es doch noch auf die Schnelle. Die Steilvorlage hat sich ja Siegmund von der AfD nicht nehmen lassen. Das war ein Kardinalfehler.
Gut, das Jahr ist noch ziemlich lang, über 11 Monate. Und das wird uns sicherlich auch hier in der Runde in Atem halten. Ich bedanke mich bei Sabine Falk-Bartz, bei Eva Quartbeck, bei Christoph Schwennecke, bei Albrecht von Lucke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns.